Deutschlandfunk, Information und Musik.
Islamismus und Judenhass wird seit dem Terroranschlag der Hamas immer offener und unverhohlener zur Schau gestellt. Zuletzt in Hamburg. 1000 Islamisten laufen durch die Stadt, brüllen Allahu Akbar, halten ihre IS-Fahnen hoch und demonstrieren für ein Kalifat. Also für einen Staat, in dem nicht der Mensch, sondern Gott oberster Gesetzgeber ist. Ein Staat mit Geschlechtertrennung, Benachteiligung von Nichtmuslimen, Todesstrafe für Gotteslästerei und für Ehebruch. Wer das Kalifat fordert, der fordert also die Abschaffung der Demokratie. Die Reaktionen aus der Politik wirken dabei eher hilflos bis skurril. Das Justizministerium postet, wer das Kalifat fordert, gehört nicht zu Deutschland. Andere fordern die Islamisten auf, doch ins Kalifat auszuwandern, gibt ja genug davon. Aber wie kommt es überhaupt, dass sich in Deutschland so viele junge Muslime so radikalisiert haben? Darüber habe ich mit Murnad Khorshid gesprochen. Er ist Islamwissenschaftler an der Uni Münster. Und ich habe ihn zuerst gefragt, was sein erster Gedanke war, als er diese Bilder von der Kalifatsdemo in Hamburg gesehen hat.
Bei dieser Demo in Hamburg, als ich die jungen Menschen gesehen habe, die da mitgemacht haben, fragt man sich, wie kommt es dazu, dass junge Menschen, die hier geboren, hier aufgewachsen sind, hier sozialisiert sind in unserer Gesellschaft, sich begeistern lassen plötzlich für jemanden, der sagt, wir wollen eine ganz andere Gesellschaftsordnung, wir wollen Kalifat, wir wollen die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen, ist sehr irritierend für einen und zugleich alarmierend auch, was passiert hier, welche Entwicklung kommt auf uns hier zu unter den Jugendlichen.
Wie erklären Sie sich das denn? Also, dass Leute, die hier sozialisiert sind, hier aufgewachsen sind, einen deutschen Pass haben, sich für solche radikale Staatsformen begeistern?
Wenn man mit den jungen Menschen redet, und in meinem Beruf rede ich auch mit solchen jungen Menschen, kommt man darauf, dass wenn man sie fragt, Kalifat, ihr wollt Scharia, stellt man fest, sie wissen nicht genau, was das ist eigentlich. Sie wissen nur, wogegen sie sind. Sie sind gegen diese Gesellschaft, sie wollen protestieren. Sie sind aber zugleich auf der Suche nach Identität, nach einem Wir-Gefühl. Wir gehören zusammen. Und dann kommen solche islamistischen Organisationen, die meinen, wir sind eure Anwälte. Wir sind Anwälte der Unterdrückten in dieser Welt. Zurzeit wird sehr stark instrumentalisiert, das ganze Nahostkonflikt im Sinne von, wir sind das Sprachrohr für die Menschen in Gaza. Das heißt, auf dieser emotionalen Ebene, wo sie dann die Menschen emotional erreichen, da merkt man, dass die jungen Menschen mehr emotional als rational bewegt sind. Sie wissen nicht, was sie gerade machen eigentlich, aber sie sind emotional bewegt und fühlen sich auch bestätigt. Wir werden auch unterdrückt in dieser Gesellschaft, deshalb stehen wir alle zusammen als Opfer. Und so wird die Gesellschaft als Täter stigmatisiert und die Muslime als Opfer.
Das ist ja nicht die erste derartige Aktion. In Duisburg gab es ein paar Wochen vorher ja eine ähnliche Demo. Wie groß ist denn diese Szene der radikalen Islamisten in Deutschland inzwischen?
In dieser Szene müssen wir unterscheiden zwischen denen, die ideologisch unterwegs sind, die das Ganze organisieren, die ganz genau wissen, oder anstreben, die Gesellschaftsordnung umzuwandeln, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu kippen, Scharia einzuführen. Die sind eine Minderheit, also die jetzt aktiv unterwegs sind, aber die größere Menge an jungen Menschen, die da mitmachen, und es sind mehrere Zehntausende, also so etwa unter 100.000, aber noch immer mehrere Zehntausende in Deutschland, die aus unterschiedlichen Gründen mitmachen, ohne wirklich zu wissen, welche Ideologie dahinter steckt. Und wie gesagt, meist ist es die Suche nach einer Identität, nach Wir-Gefühl, die emotionale Bewegtheit im Sinne von, wir wollen auch was tun gegen Rassismus, gegen Unterdrückung, gegen Nahostkonflikt, und dann schließt man sich an solchen Organisationen, die leider die jungen Menschen auch manipulieren. Auf der anderen Seite, sie machen professionelle Social-Media-Arbeit, diese Organisationen, diese islamistischen, so dass sie die junge Menschen auch über die Social Media heute erreichen. Gerade diese Gruppierungen, anders als die Salafisten, merken wir, dass sie keine Moscheegemeinden haben oder kaum welche, sondern sie arbeiten mehr über Plattformen wie Instagram und TikTok und YouTube.
Also besteht hier die große Gefahr, also dass da bei TikTok eine eigene neue Blase von Islamismus entsteht? Oder ist die schon entstanden?
In den sozialen Medien, nicht nur in TikTok, ist schon längst so eine Blase entstanden, so eine Plattform der Radikalisierung. Da werden die jungen Menschen über diese Plattformen mehr erreicht als über Moscheegemeinden oder über Straßenarbeit oder Jugendarbeit und mittelbar face-to-face. Die sozialen Medien spielen heute eine zentrale Rolle im Prozess der Radikalisierung. Dazu muss man anmerken, es entsteht seit einigen Jahren ein Vakuum im Sinne von, dass die vernünftigen Antworten oder vernünftigen Zugänge zu dem Islam kaum anzutreffen sind in den sozialen Medien. Das heißt, es reicht nicht, dass wir die ganze Zeit, sei es die Politik, die Gesellschaft, auch die Moscheen, dass wir alle beklagen und sagen, oder ist was Gefährliches, was auf uns zukommt. Die Frage ist, was tun wir eigentlich die ganze Zeit dagegen, außer zu sagen, da sind ja Gefahren unterwegs. Und ich merke, dass hier sehr, sehr wenig dagegen getan wird im Sinne von Alternativangebote zum Islam anbieten, also zu einem vernünftigen Islambild. Das, was die jungen Menschen suchen, da gibt es kaum solche Angebote in den sozialen Medien. Da sind Versäumnisse von uns allen eigentlich.
Da werden ja auch Sie gefragt.
Da werde ich auch gefragt, definitiv. Und ich nehme auch die Verantwortung, also bin ich genauso mitverantwortlich. Wir arbeiten sehr elitär. Ich persönlich auch schreibe Bücher, ich unterrichte an der Universität. Damit erreiche ich aber nur eine bestimmte Gruppe. Aber diese jungen Menschen, die auf der Suche sind, die in den sozialen Medien unterwegs sind, die erreiche ich so nicht. Und das müsste uns und mir auch zum Nachdenken geben. Was müssen wir für ihn, welche neue Wege, neue Angebote müssen wir liefern, um dieses Vakuum, was gerade von Islamisten in den sozialen Medien genutzt wird, wie wir dieses Vakuum füllen können mit vernünftigen Angeboten.
Diese Szene ist ja sichtbarer geworden, vielleicht auch durch den Terroranschlag der Hamas und dem hier ja nun ja auch sehr offen zur Schau gestellten muslimischen Antisemitismus.
In der Tat, diese Szene ist noch sichtbarer geworden, aber nicht nur das, sondern diese Szene hat gerade auch den Nahostkonflikt und den Krieg jetzt auch in Gaza sehr stark emotional instrumentalisiert und gemeint, ja, wir haben immer gewusst, der Westen ist gegen Muslime, gegen den Islam, das ist so deren Rhetorik und nehmen Sie jetzt den Nahostkonflikt als Bestätigung und sagen, ja, genau, das haben wir immer gewusst, es wird mit zweierlei Maß gemessen, verschiedene Standards. Hier gibt es doch nicht das, wovon der Westen spricht, Menschenrechte, Demokratie. Das ist die Rhetorik, die zugleich auch emotional angeboten wird und somit hat der Nahostkonflikt dazu beigetragen durch diese Instrumentalisierung dieser Gruppierungen, dass noch mehr junge Menschen sich diesen Gruppierungen angeschlossen haben.
Das Ganze hat ja inzwischen eine handfeste innenpolitische Debatte ausgelöst. Zwei Wochen vor dieser Demonstration in Hamburg hat die CDU in Hamburg gefordert, den Veranstalter Muslim Interaktiv zu verbieten. Grüne und SPD haben dagegen gestimmt. Gibt es immer noch ein falsches Verständnis von Toleranz in Deutschland?
Ich würde sagen, wir tolerieren manchmal zu viel. Wir schauen nicht immer weg, aber wenn wir hinschauen, dann immer nur aus dieser sicherheitspolitischen Perspektive. Das heißt, man schaut hin, solange keine Gewalttat da ist, kein Terroranschlag droht, meint man, okay, es gehört zur Meinungsfreiheit, dass auch solche Gruppierungen unterwegs sind. Man unterschätzt aber, dass die Terroristen, die am Ende zu Gewalt greifen, genau dieselben Grundlagen sich bedienen, wie diese islamistischen Gruppierungen. Auch wenn diese islamistischen Gruppierungen meinen, wir sind gegen Gewalt und gegen Terror. Und eine Sache darf man nicht vergessen, die Gruppierungen Muslim Interaktiv, Generation Islam, Realität Islam, die alle sind ganz in der Nähe von der Ideologie von Hizb ut-Tahrir, eine Partei oder eine Gruppierung islamistische, die zum Kalifat ruft und den Betätigungsverbot seit 2003 in Deutschland hat. Sie haben nur die Labels, die Namen geändert, damit sie mehr Freiheiten bekommen. Da müssen wir in der Tat nochmal hinschauen und meinen, wenn Betätigungsverbote Ideologie gibt, müssten wir nicht doch etwas restriktiver hier eingreifen. Wobei Verbote allein reichen nicht. Verbote ja, aber zusätzlich auch Alternativangebote, um junge Menschen zu erreichen mit vernünftigen Zugängen zum Islam.
Wie weit würden Sie denn da gehen? Also es gibt ja auch die Debatte darüber, ob man Kalifatrufe verbieten sollte.
Ich würde jetzt nicht plakativ vorgehen und meinen, jetzt bestimmte Rufe sollen verboten werden. Man denke auch an dieses Beispiel, Zeigefinger oben zeigen, also so in die Luft, was eigentlich normal im Gebet der Muslime auch getätigt wird, um zu signalisieren, ich glaube nur an den einen Gott. Aber plötzlich dadurch, dass IS jetzt zum Symbol genommen hat, wurde jeder Muslim verdächtigt, der irgendwie mit seinem Zeigefinger jetzt betend irgendwie nach oben gezeigt hat. Also das ist wiederum die Gefahr, wenn wir nur mit Labels arbeiten, sagen, wir verbieten jetzt einen Zeigefinger, wir verbieten jetzt, dass jemand Allahu Akbar sagt oder Kalifat sagt, viel wichtiger ist, die Ideologie dahinter zu verbieten, zu sehen und genauer hinzuschauen, derjenige, der das sagt oder von Kalifat zu Kalifat ruft, weiß er, wovon er spricht. Ich mache die Erfahrung, dass nicht wenig junge Menschen das einfach als Protestaktion gegen die sogenannte Mehrheitsgesellschaft nutzen. Und wenn man sie fragt, was ist ein Kalifat, und das stellst du dir genau darunter vor, dass da hier kaum eine nachvollziehbare Antwort kommt oder derjenige weiß nicht genau, was er eigentlich meint damit.
Viele Menschen sind aus den Ländern geflohen, in denen die Scharia gilt, nicht zuletzt Iran. Was macht das mit diesen Menschen, wenn sie sehen, dass hier nun dasselbe skandiert und gefordert wird?
Viele Menschen sind sehr irritiert und sie sagen, wir sind gerade vor solchen Ideologien geflohen, um das dann hier im 21. Jahrhundert in Deutschland in einer modernen, pluralen, demokratischen Gesellschaft anzutreffen, und die verstehen das nicht. Und da sind genau die Gruppierungen, die meinen, wieso verbietet man das alles nicht? Wieso gibt es das überhaupt? Wieso gibt es einen Raum für so etwas? Wieso greift der Staat nicht viel stärker und die Politik viel stärker ein, um so etwas zu verbieten? Für solche Menschen, die sind enttäuscht von der freiheitlich-demokratischen Gesellschaften, die in deren jetzt Sprache falsche Toleranz hier vertreten, sich mehr Restriktionen wünschen.
Immer mehr junge Muslime in Deutschland radikalisieren sich. Woher das kommt und was Staat und Gesellschaft dagegen unternehmen sollten, das habe ich mit Muannad Khorshid besprochen. Er ist Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Uni Münster.